gut aus, die Bluse. Ist die von uns? Nicht von uns? Und dann gefällt sie mir nicht. Also wie gesagt.
Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen?
Auf die Beine, ihr Affen der Welt.
Mit einem Fernsehkünstler ist es wie mit unserem Schweinebraten.
Was?
Der kriegt auch erst sein richtiges Gesicht in der Röhre.
Die Menschen können alles. Das hängt vom Charakter ab. Verstehst du?
Nein, aber ich werde es mir merken.
Hier sind wir wieder mit Muckefuck und Fernsehfunk. Live aus Berlin. Wir? Das sind Jürgen Karney, der fundierte Kenner der Radio- und Musikszene.
Boah, das hört sich hier immer so gut an. Ich freue mich immer auf den Einstieg.
Nicht untertrieben.
Und natürlich, vielen Dank für die Einführung, Steffi von der SuperTV, die dort als stellvertretende Chefredakteurin und hier als Master of Disaster aufpasst, dass wir diesen Podcast auch vernünftig machen. Und zum Glück trinken wir übrigens keinen Muckefuck, sondern heute mal richtigen Kaffee.
Ja, und zwar bei Uwe Jensen und seiner Verlobten zu Hause. Hallo Uwe. Hallo Margitta.
Dass er das mit dem Kaffee so gut hingekriegt hat, prima.
Es gibt mir Mühe, weißt du. Okay. Wie bei allem.
Ja. Ihr müsst uns euer Glück nicht vorführen. Wir werden darüber reden.
Okay.
Oder Steffi macht
ja,
sie doch, ne?
Genau, aber wie immer fangen wir erstmal ganz vorne an, weil wir reden ja über die Unterhaltung in der DDR.
Ja.
Uwe, du bist über 50 Jahre schon auf der Bühne.
Ja.
Was ist so das, was dir als allererstes in Erinnerung kommt?
Ist bloß gut, dass ich mich dazu entschieden habe. Also, oder man könnte auch sagen, ich würde es gerne wiederholen wollen. Ist, glaube ich, biologisch nicht möglich, aber ansonsten künstlerisch habe ich noch eine ganze Menge Ideen. Also es soll keine Drohung sein, aber es könnte vielleicht noch was kommen.
Okay, ja.
Ja.
Also Maschinenbau wäre für dich genau.
Nee, nicht direkt, obwohl ich damals überzeugt war. Also ja. Rundfunk- und Fernsehmechanikermeister, ja. Handwerksmeister.
Ja.
Aber das hat mehr an meinen Schwiegereltern gelegen damals, die, als ich ihre einzige Tochter, als ich der aufgelauert habe beim Baumblütenfest in Werder, haben sie gesagt, naja gut, kam da mit der Wandergitarre um die Ecke und sie konnte ich überzeugen, aber Schwiegereltern erstmal nicht.
Mhm.
Und man macht mal einen richtigen Beruf oder so, weil sie waren damals selbstständig, ja. Blumengroßhandel und wenn da so ein eventuell möchte gern Künstler noch in die ja. Familie kommt, nee, das geht also nicht, waren sie sehr misstrauisch. Und dann habe ich das ernsthaft betrieben und dann eben Meister gemacht in Potsdam damals und ja, und dann durfte ich auch heiraten.
Ah, okay, ja. Ja, das war ja auch so ein bisschen in der Gesellschaft so verankert. Hast du auch einen vernünftigen Beruf?
Ja, du sagst es, ja.
Und Gaukler galt nicht als vernünftiger Beruf.
Das ist schon erstaunlich, weil innerhalb dieses Podcasts habe ich gelernt, dass es ja sehr fundiert mit Ausbildung, mit Berufsausweis und so weiter, wo es ging. Aber in der Gesellschaft war es trotzdem so, Bühnenmenschen, den kann man nicht trauen vielleicht.
Mhm. Es war aber auch so angelegt, also glaube ich, kulturpolitisch damals und auch gar nicht mal so schlecht, dass man erstmal eine Ausbildung machen sollte, weil die Orientierung war nicht so wie heute, irgendeine Soundwelle zu erwischen und dann darauf zu reiten, sondern das war richtig, hatte glaube ich einen Berufsstatus, oder?
Ja, ja.
Sogar die Tänzer, Tänzerinnen konnten mit 35 in Rente gehen, habe ich gehört. Und
Naja, wir mussten ja alle einen Berufsausweis machen
natürlich.
Und irgendeinen Nachweis erbringen, dass wir dieses Handwerk auch beherrschen. Aber wie gesagt, in der Gesellschaft, Steffi, ein richtiger Beruf war es in den Augen der Leute nicht. Also.
Du als DJ sogar hast an den Knöpfen gedreht?
Ja, ganz schlimm. Ja, noch viel schlimmer als Schlagersänger.
Ja, na klar. Aber,
ja, Leute, nimmt die Mädels nach Hause, die DJs kommen.
Also, ja. Nee, komm, ich musste auch versuchen, einen Ton zu treffen, damals schon.
Okay.
Und hab das ja auch nebenbei ernsthaft betrieben, noch weiter Musikschule gemacht und Privatunterricht genommen noch, jede Menge.
Sowas ging in der DDR Privatunterricht?
Ja, klar. Es hat ja, ich habe in Potsdam eine Dozentin gehabt, das heißt, sie stand auch aktiv auf der Bühne, hat große Arien gesungen, also Wagner und so weiter und auch, also sie war auch obenrum sehr gesund und ich durfte immer ihren Korpus mal.
Atmung, wir reden hier über Atmung.
Die durfte ich kontrollieren, ja genau.
Ich habe mich gerade ein bisschen gefürchtet, als du hier mit deinen Armen so weit ausgeholt hast.
Ja, aber also sehr gute Stimme und hat mir auch sehr geholfen. Damals bin ich mit ihr noch zusammen. Sie hat dann so kleine Konzerte organisiert. Wir hatten einen Pianisten und der angehende lyrische Tenor damals in ihren Augen hat sie mich immer mitgeschleppt. Ja. Und wir haben dann in Senioren- und Heimen und orthopädischen Kliniken und also ganz Potsdam unsicher gemacht. Aber es war eine schöne Zeit.
Um das wirklich nochmal festzuhalten, du hast klassische Musik gesungen.
Ja.
Ihr habt klassische Lieder gesungen.
Auch mit ihr Duette. Mehr, sagen wir, Operette oder so.
Ach so, okay.
Dein ist mein ganzes Herz. Wir passen sehr gut zusammen. Ja. Und überzeugen. Nee, es war trotzdem wirklich, also für mich, auch die Jahre waren richtig wichtig, fand ich. Das war dann die Grundlage, für die Stimme zumindest, dass ich dann, als ich zur Armee kam, ein Weihnachtsensemble vorgesungen habe.
Ja.
Und das waren nochmal wirklich fünf, dann fast sechs Jahre, wichtige Jahre, weil Erich Weinert Ensemble war damals, du wirst es wissen sicherlich, in Erinnerung.
Ich habe Fragezeichen in den Augen. Ja? Also ich lese es immer Erich Weinert Ensemble, aber erklärt hat mir noch keiner so richtig.
Nee.
Na los, mach mal, spannende Sache.
Das war so eine Institution, wir sangen also Schlager und ich war, Erich Weinert Ensemble gliederte sich natürlich in Soldatenliedern, in einem klassischen Orchester, in einem großen Chor und in einer Kabarettszene und eine Truppe, das war die Estrade, sogenannte Estrade, und da gehörte eine kleine Big Band dazu, da gehörten vier Tänzerinnen dazu, zwei Sängerinnen, zwei Sänger dazu, und wir sangen Schlager. Und gingen damit auf Tour, nicht nur in den Kasernen damals der NVA, sondern waren auch so privat unterwegs oder haben für den Minister
so
gesungen Mitternacht oder alles sowas.
Ja.
Aber wir hatten natürlich alle möglichen technischen Bedingungen oder Möglichkeiten. Wir hatten einen elektronischen Übertragungswagen, wir hatten Ballettsäle, wir hatten einen Stimmbildner, wir hatten Tanzunterricht, Stimmbildung, Sprecherziehung und also einen Umfang an Ausbildung und so. Und was die ähnlichen Studenten an der Hochschule nicht hatten, wir hatten eben diese Live-Auftritte mit der Big Band und mit dem mit den Tänzerinnen und. Und wir waren auch, ich habe mehrere, drei oder vier Auslandstourneen mitgemacht mit dem EW. Und das war da traf sich eigentlich die Theorie und die Praxis wirklich für DDR-Verhältnisse ziemlich hoch angesiedelt. Also es hatte keine Hochschule zu bieten.
Das heißt praktisch, dass jemand, der zur NVA eingezogen wurde, sich dafür melden konnte?
Wir hatten das muss ich auch korrigieren. Ja, ich war sowieso bei der Armee und eingezogen und habe mich einfach beworben. Aber wir hatten viele der besten wirklich Musiker, die von der Hochschule kamen, frisch, waren bei uns in der Big Band als Zivilangestellte und genauso freischaffende, umherziehende Gaukler, die aus dem zivilen Bereich dann zum EWE gekommen sind. Frank Schöbel war da und Regina Toss war da und Neudert und wie sie alle heißen. Ja, und Olle Icke natürlich dann als Soldat auf der Bühne und habe dann meine erste Bekanntschaft mit den Medien oder mit dem Fernsehen war, dass ich in Uniform im Schlagerstudio auftreten durfte. Das Leben ist schön. Das ist ja klar, was sollte ich als Soldat weiter singen?
Ja, genau. Ja. Man muss dazu wirklich sagen, Erich Weinert Ensemble, nur um das Bild, Uwe, nochmal
abzuwenden.
Also ich sehe immer noch bei Steffi so ein bisschen so die fragenden Blicke. Ein riesen Bühnenbild mit ganz vielen Soldaten in Uniform.
Ja.
Auch ein paar Zivilisten dabei.
Ja.
Der Schlagzeuger meinetwegen und der Gitarrist und so, wie du es eben beschrieben hast. Aber auch die Interpreten, die Künstler vorne, meistens alle in Uniform. Und dann natürlich zu entsprechenden Auftritten, um sozusagen das Bild der Nationalen Volksarmee, die ja eine Volksarmee schon immer, auch so darzustellen. Also unsere Jungs in Uniform, guck mal, und die haben keine Waffe, die singen da vorne und das Leben ist schön und so. Das war natürlich auch, machen wir es nicht vor, ein politisches Bild, was da abgegeben wurde, was ganz wichtig war. Deswegen sind die im Wesentlichen auch aufgetreten bei großen Veranstaltungen wie Stadtfesten und Pressefesten und wo immer das ging. Na, du nickst immer so. Oder so.
Ja.
Aber, und das ist das Positive, was du gerade beschrieben hast, von sehr, sehr hoher künstlerischer Qualität. Also jetzt nicht irgendwie so Soldatenlieder, 3-4, sondern Sache wirklich sehr unterhaltsam.
Und da hast du dann gemerkt, dass man mit Schlagermusik dann doch mehr punktet als mit Brahms und Mozart.
Ja, es war nicht so einfach. Ich habe dann Entlassung eingereicht nach 6 Jahren. Ich wollte dann, weil ich in der Zeit schon gemuckt habe, als ich noch beim EWE war, und da schon auch ein bisschen Gegenwind bekommen von meinem Chef, Major Jacobi, werde ich nicht vergessen, weil der hat dann immer, wenn ich um 19 Uhr in Schwerin eine Mucke hatte, hat er um 16 Uhr eine Dienstberatung angesetzt, damit ich das ja nicht schaffe. Ja, oder so. Und das war dann schon schwierig. Dann hat er mich mal so zur Bestrafung vorgeschlagen, weil ich 10 Millimeter zu lange Haare hatte. Die passten angeblich nicht mehr zur Uniform. Und weil ich aber damals, will ich nur mal die Situation so schildern, weil ich damals eine Ministerzulage für meine Singerei hatte, habe ich Einspruch eingelegt, und er durfte mich dann aber nicht, also durfte nicht meinen Gehalt kürzen und auch kein Auftrittsverbot verkünden, weil das durfte dann nur der Minister. Und der Minister hat gesagt, nee, also Frisur ist schon okay, das lassen wir so.
Okay.
Ja. Gibt es Fotos aus dieser Zeit, Uwe?
Ja, bestimmt, aber da müsste ich mal ganz tief fühlen.
Ne? Ach, für die Super-TV-Leser machst du das.
Weil, stimmt. Ob das jetzt günstig ist, in der Situation, wo ich frisch verliebt bin. Also ich musste sogar in Uniform heiraten, weil ich habe 3 Tage frei bekommen. Nur, und dann sagten ja, aber die Bühnenuniform wäre natürlich sehr gut, wenn wir, dann kriegst du auch Sonderurlaub.
Ja.
Ich wollte dann weg, und natürlich war jetzt von der Ansicht der EWE, also Weihnachtsleitung, der will von uns weg aussteigen, der landet doch in der Gosse irgendwo. Das war ja also wie Fahnenflucht.
Ja.
Wo will der denn hin? Freiberuflich. Boah. Dann wurde eine Sitzung angesetzt, meine Frau eingeladen. Was halten Sie denn davon? Der Uwe will hier kündigen. Das geht doch nicht gut. Die Ehe geht zu Bruch und alles. Und also in den schlimmsten Farben geschildert. Und sie aber sagte, nee, wenn er das möchte, dann soll er das tun. Boom. Und damit war also aller Wind aus den Segeln. Und ich bin dann wirklich ausgestiegen und hatte ein Riesenglück. So. Wochen vorher haben wir irgendwo mit dem EWE getingelt, und da war Volkmar Neumann vom Friedrichstadtpalast unter den Gästen, hat sich da angeguckt, was für Typen da beim EWE singen, weil das waren ja meistens alles wirklich Profis, die von der Hochschule kamen oder irgendwie dort eingekauft wurden. Und irgendwie hatte der den Eindruck wohl, na, mit dem ist vielleicht, wenn er die Kluft auszieht, ist vielleicht noch was zu machen. Und ich bekam, nachdem ich am 25. August bin ich da ausgestiegen und am 1. September im Friedrichstadtpalast angefangen mit den Proben. Wahnsinn. Er hat mich sofort eingekauft für die Revue, für die anstehende Revue, Ahoi Silvester oder so, glaube ich, hieß die. Und das war natürlich, also nicht kein Absturz, keine Gosse, sondern Friedrichstadtpalast.
Das hast du bestimmt verdient, weil du es drauf hattest, sonst, weil der hat ja wirklich, einzuschätzen, ob jemand was kann oder so. Mhm. Aber ein bisschen Glück gehört immer dazu, aber in so einem Leben, oder?
Aber total, ja.
Mein lieber Freund, du. Ja, super.
Und folg mal, wir sind heute noch, er ist ja, kümmert sich um das Kindermusical-Theater in Berlin. Und mit denen habe ich immer noch großen Kontakt und immer wieder eingeladen, wenn ich eine größere Show gemacht habe in Hoyerswerda oder so. Und der war auch ein guter. Der hat ja auch damals die Jugendrevue erfunden im Friedrichstadtpalast. Ja. Jahrelang ausverkauft und
Also ich merke, man braucht in der DDR aber auch so ein Netzwerk, ne? An Leuten, natürlich, die einen vielleicht mal irgendwohin eingekauft haben oder Leute, zu denen man nett sein musste. Wie war das so? Wie bist du zum Beispiel dann an Mucken gekommen, dann nach dem Friedrichstadtpalast?
Oh, das war im Gegensatz zu heute, sagen wir mal, wo es natürlich diese Netzwerke noch gibt oder Familien, wenn man nicht zur Familie gehört heutzutage. Also dann...
Ein anderer Begriff für Beziehung haben
ja,
müssen.
Ja, klar. Nein, da war man relativ gut aufgehoben, weil es gab ein Komitee für Unterhaltungskunst, die sich gekümmert haben um solche Veranstaltungen. Dann gab es die Konzert- und Gastspieldirektion in den Bezirken. Und da wurde man dann sozusagen unter Vertrag genommen. Ich will bloß ein Beispiel schildern. Da hat es sowas wie so eine Audition oder eine Aktion gegeben, immer im Februar, März des laufenden Jahres. Da saßen die Chefs der Konzert- und Gastspieldirektion und der großen Häuser, also Kulturhäuser in Chemnitz oder in Rostock oder Leipzig oder saßen da in einem Raum und dann wurde man angeboten vom Komitee für Unterhaltungskunst oder wo man unter Vertrag war. Also wir haben hier die Uwe Jensen Show mit Ben, zwei Tänzerinnen, eine Sängerin und dann hat man wie bei einer Auktion gesagt, ich dreimal. Also ja. Ich nehme Frauentag, Muttertag ja. und weiß ich nicht.
Und am Ende hattest du am Frauentag 20 Mucken.
Ja, ja. So. Aber schon für das folgende Jahr. Das heißt, ich wusste Mitte des Jahres schon, wo ich im nächsten Jahr im April sein werde. Und da haben sich, ich war am Anfang war ich in der Konzert- und Gastspieldirektion Karl-Marx-Stadt, also heute Chemnitz. Und das lief sehr gut. Also 80 bin ich gestartet mit einer Band in die kamen aus Dresden, Eckhard-Sander-Formation, dazu zwei Tänzerinnen und immer im Wechsel eine Sängerin dazu, ein Mädel, die ich mir irgendwie Empfehlung oder die mir aufgefallen ist. Mhm. Und dann sind wir, alle zwei Jahre haben wir die Idee, die Show-Idee, entweder verändert oder neu aufgestellt oder so, sind richtig ins Trainingslager gegangen, ja. Drei Wochen im Spreewald irgendwo in einer Kneipe, wo da ein Saal dran hing, haben da geübt, dann gab es eine Premiere und dann sind wir auf Tour gegangen. Und ich erinnere mich, also es muss stimmen, weil Musiker kann man da nicht beschummeln. Da wird jede runde Veranstaltung wurde da erstmal gefeiert. Mhm. Alter, wollen wir nicht anstoßen? Wir haben heute die 500. oder die 1000. Und da sind wir bis zur Wende, war ich mit dieser Truppe in unterschiedlicher Besetzung 3000 Mal unterwegs. Wir waren also immer von Donnerstag bis Sonntag, war ich nicht zu Hause. Hab aber nebenbei das Haus immer gebaut. Ich habe dann die Kohle rangeholt, um nebenbei dann die Arbeiter zu bezahlen.
Ja,
Installateure und eine Menge selbst gemacht. Ja.
Diese Geschichte kann so fast jeder erzählen.
Ja, was? Ja.
Hier gebaut, das Geld verdient, gleich hier bei den Bauarbeitern wieder abgeliefert.
Ja.
Und zwischendurch rumgefahren und Zement besorgt. Also, ja, genau. Ist doch so, oder?
Genau. Ja.
Und da kam dir aber dann so ein Name wie, sag mal, sind Sie nicht der Uwe Jensen oder so?
Ja, so ungefähr.
Sie brauchen Zement? Naja, jetzt zwar alle, aber warten Sie mal. So, also das sind dann so die Dinge, wo eine Popularität natürlich sehr geholfen hat im Osten.
Ich habe ja gelernt, es gab Einstufungen beim Berufsausweis.
Ja, klar.
Wo hast du denn gelegen mit deiner Einstufung?
Musst du auch vorsingen. Also diese Entwicklung, sprich Gagenentwicklung, war einmal solistisch. Dann habe ich sogar, also als Sänger vorgearbeitet, dann habe ich sogar als Gitarrist mal eine Zulassung gehabt. Muss ich heute leugnen, also außer drei Harmonien und so. Aber damals hat es funktioniert. Und dann gab es diese Sondereinstufungen, nämlich alle, die irgendwie eine Show hatten oder einen größeren Auftritt, länger als eine halbe Stunde, oder haben dann eine Höherstufung bekommen. Und zum Schluss, also Mitte der 80er Jahre hatte ich dann diese sogenannte Show-Einstufung. Uwe Jensen-Show mit Band, mit Tänzerin und einer Sängerin. Und das war, ja.
Ist lange her, die Währung gibt's nicht mehr, den Staat gibt's nicht mehr. Aber sag doch mal die Summe, die man da bezahlen musste für diese Show, wie du sie eben beschrieben hast.
Also ich weiß nicht nur, dass ich also ungefähr 500, 550 Euro oder sowas auf die Hand bekam.
Nicht Euro, Korrektur, euer Ehren. Lausige Ostmark.
Ja, na klar.
Nicht Euro, du hast eben Euro gesagt.
Ja, natürlich. Und dann wurde die Band dazugerechnet und so weiter. Und dann die Endsumme, wie mich die KGD damals verkauft hat, kann ich dir gar nicht mal sagen. Ja. Sicherlich unterschiedlich, aber also für mich war es lukrativ.
Aber wenn man sich so vorstellt, wenn heute sich jemand erinnert, was hat damals meine Mutter verdient, so zum Beispiel.
800 Mark.
So. Und jetzt kommen die Schlagersänger und heute stellt sich raus, Tatsache, die haben tatsächlich so viel Geld verdient. Ja. Ich denke den Satz jetzt mal weiter. Ich meine nicht dich oder so, aber so geht ja der Satz für den Scheiß. Dire Straits haben gesungen Money for Nothing. Also das ist genau die Geschichte.
Ja.
Dass natürlich, wenn jemand den Tag richtig arbeiten geht, jetzt komme ich selber mit solchen Sachen, richtig arbeiten. Wir wissen, dass das eine richtige Arbeit war. Und das ist ja auch wichtig für Kultur, fürs Leben.
Also, ja.
Das ist ja, kann man ja im Grunde genommen kaum mit Geld irgendwie aufwiegen.
Und dann kam mir die Zeit natürlich im Friedrichstadtpalast. Also ich bin aufgefangen worden erstmal vom Weihnachtsensemble. Und dann wurden 4 oder 5 Spielzeiten daraus.
Ja.
Und Volkmar Neumann war da auch für mich ganz wichtig, weil der hat dann den Kontakt zum Ballett hergestellt und da habe ich eine Menge schon, also die Bühne abgeschritten.
Ja. Du hast also in diesem neuen großen Friedrichstadtpalast auch auf dieser Bühne gestanden.
Auch, nee, das mein Beginn war ja alter Friedrichstadtpalast.
War noch in dem Zapfenpalast.
Ja.
Also vielleicht, also in der Super TV könnten wir jetzt ein Foto davon zeigen.
Ja.
Der alte Friedrichstadtpalast war unweit des, den wir heute kennen.
Ja.
Und es war noch aus der Gründerzeit von Berlin.
Ja.
Und da hingen so von der Decke so Zapfen wie Stalaktiten.
Ja, genau.
Aus akustischen Säuren. Gründen wurden die gemacht einer Zeit.
Und der stand auf Pfählen. Das war ein Pfahlbau. Mhm. Und eigentlich war die Gründung war irgendwie in einem Sumpfgebiet dort. So. Und dann gibt's ja die Legende, ich weiß nicht, ob du die kennst, mit City am Fenster.
Mhm. Erzähle.
Dass man sagt, also aufgrund der Umbauten und Neubauten in der Gegend wurde der Grundwasserspiegel auch am alten Palast immer abgesenkt. Und die Pfähle, wenn sie nicht in der Gründung waren, in dem Sumpf da unten oder so, trockneten dann aus. Und jedenfalls sackte der Friedrichstadtpalast immer millimeterweise ab. Und den Todesstoß soll angeblich Zilli mit am Fenster.
City.
Mein Gott.
Ja.
Am Fenster gegeben haben, weil als dieser Titel angespielt wurde und das Konzert dann stattfand, haben 3.000 oder 3.500 gingen rein und haben dann am Fenster
aufgestanden
und haben dann so gewippt. Das war wie eine Dampframme. Und das hat, also alle Siegel da sind gerissen und so weiter.
Oh
und
Gott.
Da ist hat er den Todesstoß bekommen.
Und deswegen musste der neue gebaut werden quasi.
Und deswegen war in den frühen Kessel Buntes keine Rockband, sondern immer nur Mireille Mathieu, Costa Cordalis und so Leute, wo niemand mithüpfen konnte.
Deshalb sagen sie alle da wie die Ölen.
Ja. So, ich stell mir gerade ein Warm-up vor. Also vor jeder Fernsehshow gibt es ja ein Warm-up immer noch heutzutage.
Klar, natürlich.
So, und wir bitten sie also nicht aufzuspringen, nicht zu hüpfen. Ja. Wir müssen den Palast baulich so übergeben, wie wir ihn übernommen haben.
Ja.
Ich glaube, niemand im Publikum wäre das komisch vorgekommen. Die DDR-Bürgerpublikum war nochmal brav. Der hatte aber
eine tolle Atmosphäre. Theateratmosphäre hatte der. Ja. Ja, da bin ich damals eingestiegen. Ja, im Neuen habe ich natürlich auch gearbeitet ein paar Mal. Auch bin rumgeschwommen in dem
Becken,
im Becken. Und ich weiß noch genau, dass wir, da war ja diese berühmt-berüchtigte Viererbande, also Achim Menzel, Lippi, Olle Ecke und Petra Muck, Mensch, natürlich, Muck, und Petra Kuschlück, unser Liebling, den wir in die Mitte genommen haben.
Ja.
Und war eine Szene dabei, Achim Menzel als Neptun in dem Becken. Und das Problem war, obwohl wir schon mit Bleigürtel beschwert waren, weil die Kamera musste dann durch die Bullaugen gucken.
Sprich es jetzt bitte aus.
Wir haben Achim Menzel nicht runtergekriegt. Der ist immer wieder, pups, war er wieder oben. Und dann hat er zwei, da hat er Bleischuhe angekriegt und noch einen doppelten Gürtel und so. Ja, das war schon, aber sonst, warum das dann nicht weitergeführt wurde, wir haben uns alle wohlgefühlt, alle vier.
Und naja, manche Dinge haben halt ihre Zeit und dann ist es eben so. Also muss man dann einfach sagen, okay, gut, kennst du den Spruch, wenn eine Tür zugeht, geht die nächste wieder auf. Und für dich, so habe ich den Eindruck, sind auch immer wieder Türen
aufgegangen. Ich weiß, Wiedersehen macht Freude, dass ich ja 2003, also 7 Jahre lang, 14, 15, dann hat es noch ein paar The Best Of gegeben hinterher. Wurde dann auch gesagt, obwohl wir super Quoten hatten damals mit dem MDR, wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören.
Mhm. Naja, das ist wahrscheinlich auch so eine Art, in Anführungsstrichen, Tröstspruch
für die
Verantwortlichen. Aber es ist ja schon zynisch eigentlich, dem Moderator zu sagen, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Das ist so die Art und Weise, wie man auch heute hört, dass mit Leuten umgegangen wird halt. Und von Fairness und von nicht ganz fein müssen wir, glaube ich, in unserer Branche auch nicht erwarten oder reden, glaube ich, oder?
Ja, du sagst es.
Oder? Ist doch so, ne?
Ja, doch.
Hast du auch solche Sachen erlebt, ne?
Ein paar Kollegen, weil ich arbeite ja auch weiter mit Wiedersehen macht Freude, habe ich dann so eine Live-Tour, habe viele Dinge gespielt in Hoyerswerda, wo damals die Aufzeichnung, die Fernsehaufzeichnung war für den MDR. Nachdem die gesagt haben, nee, wir machen das nicht mehr, habe ich dann live weitergearbeitet, auf Tour und in dem Haus.
Ja.
Und es funktioniert. Funktionierte nicht mehr ganz so klar, weil die Zeiten haben sich ja geändert. Auch damals, meine ich, vom Publikum her, während wir in der Zeit, als da MDR-Aufzeichnung war, waren ungefähr, vielleicht vergleichbar mit Roland Kaiser, heutzutage, nach einer halben Stunde waren die Karten ausverkauft. Das Haus war voll. Das ist also dann kein Selbstläufer mehr gewesen in dem Sinne. Man musste dann wirklich bewerben. Aber erfolgreich, ich habe fast jährlich immer Wiedersehen macht Freude live gemacht. Und bis vor kurzem, die letzte Aufzeichnung, sogar als TV-Mitschnitt, hatte ich 19 als eigene Show nochmal.
Ja.
Habe sie dem MDR damals auch angeboten sogar, wollte die haben. Nein, passt nicht ins Programm, ist auch nichts Neues von dir. Lassen wir lieber. Also wollten sie nicht so richtig mehr ran. Das war aber für Hoyerswerda eine sehr erfolgreiche Zeit.
Da können wir jetzt vielleicht das Thema dann doch mal einhaken, weil wer die Super TV regelmäßig liest, der weiß ja, dass wir zwei beide. Und stark gemacht haben dafür, dass zum Beispiel im MDR mehr regionale Künstler und mehr Nachwuchskünstler auch eine Chance bekommen.
Für Darum mich
bist du
war
auch
das
immer sehr aktiv.
Ich fand es gut, dass wir das gemacht haben. Für mich bedeutete das, glaube ich, dass ich im Giftschrank beim MDR mindestens noch eine Etage tiefer gerutscht bin.
Glaubst du, dass die so gut organisiert sind, dass die sowas überhaupt durchstellen und dass das da insgesamt als, ich weiß es nicht, kann mir das nicht vorstellen.
Nee, aber
ich glaube nicht.
Aber vielleicht für die Hörerinnen und Hörer können wir ja nochmal kurz sagen, was das Hauptproblem ist. Also jemand wie du als etablierter Schlagerstar von früher, der hat ja selten eine Chance. Aber was dein Hauptaugenmerk war, auch die Jüngeren aus Thüringen und Sachsen und Sachsen-Anhalt haben kaum eine Chance, so wie früher den Weg zu gehen und sich die Sporen zu verdienen und irgendwann tatsächlich mal in vielleicht auch einer kleineren MDR-Sendung aufzutauchen.
Ja. Sie kümmern sich, also da bin ich nach wie vor der Mann, sie kümmert der MDR, der ja eigentlich, also nennt sich Mitteldeutscher Rundfunk, nämlich für dieses Gebiet, eigentlich verantwortlich, die kümmern sich um ihre Leute nicht. Wir sind, was wir früher in der alten Bundesrepublik waren, nämlich als Exoten, wenn man drüben mal eine Mucke hatte, das sind wir heute im eigenen Land so ungefähr, ja.
Was glaubst du denn, woran das liegt?
Weil sie sich nicht kümmern. Und sie behaupten zwar immer, nein, natürlich, das ist unsere kulturelle, das sind unsere kulturellen Wurzeln oder das ist unsere Vergangenheit, da muss man aufbauen und da muss man dranbleiben und so, aber ich will mal ein Beispiel nennen. Vielleicht, da hatte ich mich nicht über Super TV, sondern per Mail und per Brief und so mal ein bisschen beschwert. Es gab 3 Sendungen im Zeichen der Corona-Situation, hatte MDR Unterhaltungssendung, 3 Folgen oder 4 Folgen gesendet, also erstmal ins Leben gerufen, wo dann Künstler zu der Situation Stellung nehmen können, also Interviews, Videobeiträge und so weiter und so. Und da waren, ich weiß die Zahlen noch so ein bisschen aus dem Kopf, 68 Künstler zugange in den 3 Sendungen und von den 68 waren, ich glaube, 59 oder 60 aus entweder alten Bundesländern, aus Österreich, der Schweiz oder aus England, also international. Und 6, also gut, jetzt müssen wir mal rechnen, damit die Zahlen stimmen. 6 Leute waren aus der ehemaligen DDR, also aus dem Sendegebiet des MDR. Das kann da wohl nicht sein. Haben wir zu diesem Thema keine Meinung mit den Leuten, mit dem Publikum zu sagen, was uns jetzt bewegt oder sowas, mit Leuten, mit denen sie groß geworden sind, ja, auch kulturell besonders. Dann war ich auch, habe mich verständigt mit verschiedenen Leuten und so, auch mit Gregor Gysi beispielsweise. Können wir nicht was machen dagegen? Und er, ich sagte, das ist die Situation, weil ich hatte mal mitgeschrieben, die Beiträge. Das ist eine Schweinerei. Gysi, rufe ich sofort an, Intendantin. So, in meinem Beisein. Und dann kam die typische Antwort natürlich, also ja, das mag ja so stimmen, aber wir sind bemüht, diesen Ausgleich und ausgeglichen zu senden. Und vielleicht war es in diesem Falle ein bisschen unterrepräsentiert, aber, also große Wolke, große, aber es hat sich nichts geändert. Also es ist einfach, wir haben eine andere Orientierung.
Also um das nochmal zu sagen, ja, geht's ja jetzt nicht so darum, dass die großen Samstagabendplätze in der ARD irgendwie mit Nachwuchsstars oder mit denen, die immer da waren, bestückt werden, sondern hauptsächlich auch die kleinen Sendungen in der Region, die halt für die Region gemacht werden.
Also ich finde, der MDR müsste da an ganz vorderster Stelle stehen und sich um die Künstler in Mitteldeutschland kümmern, klar. Und das ist für meine Begriffe viel zu wenig, ja.
Ja. Ich denke auch jetzt zum Beispiel jetzt über dem mitteldeutschen Sendegebiet hinaus und stelle mir in Niedersachsen eine junge Band vor, die genau das gleiche Problem hat. Dass sie nämlich sagt, der NDR macht hier Sendungen für viel Geld und große Shows und so weiter. Und es sind immer die, da stehen die Leute als solches, also nur um die Namen zu nennen, die DJ Ötzis und die Beatrice Eglis dieser Welt.
Ja.
Und wo sind wir jungen Künstler, die wir die Kneipen füllen, die wir auf Dorffesten spielen und die wir auch eine hohe künstlerische Qualität haben, letztendlich. Nicht alle, aber viele. Sehr, sehr schwer für junge Künstler heutzutage überhaupt ein Podium zu finden, irgendeinem Medium. Ja. Ich glaube, das ist, und deswegen mache ich es so ein bisschen größer jetzt, nicht nur beim MDR so, sondern auch beim NDR und beim Bayerischen, weiß ich wo.
Was mich aber so ein bisschen stört immer ist, dass der MDR sich ja als Schlagersendeanstalt so ein bisschen etabliert, auch zwischen den Dritten. Und dann ist es praktisch so immer die Kost, die man immer kriegt. Ja. Also,
hey, sie
man
haben kann aber auch eine Tradition.
Es sind aber immer die fünf Namen, die immer dabei sind. Ja. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man mal jemanden anderen sehen möchte. Und es ist auch auf den Radiowellen dass hauptsächlich Urdis gespielt werden. Also es ist für den Schlager im Prinzip so keinen Platz mehr da. Also der MDR hat noch eine digitale Schlagerwelle, aber insgesamt ist es viel, viel weniger geworden.
Ja, klar. Und dann kommt noch hinzu, glaube ich, dass die viele eben der Unterhaltungsshows, Schlagershows werden in München gemacht, und nicht in Leipzig beim MDR. Die werden dann übernommen und werden dann teilweise auch eben bestückt mit Interpreten. Ich erinnere mich, kurz nach der Wende habe ich dann ein Album veröffentlicht, und habe so eine Radiotour gemacht.
Ja.
Und unter anderem.
Eine Promotion-Tour.
Ja, eine Promotion-Radiotour. Und da war in, ich glaube, Bayern 3 war das gewesen. Meine Plattenfirma hat das alles organisiert und ich hatte auch den Termin dann so eingerichtet oder erzwungen oder ich weiß nicht. Jedenfalls kam ich rein und guten Tag. Und wer sonst denn?
Ja.
Sonst ein Feuerschlucker oder sonst ein Clown oder so. Nee, ich singe. Hier ist ihr Album und na dann.
Ja.
Ja, wer sagt?
Man kann es ihm nicht vorwerfen.
Aber da habe ich ja schon, zu dem Zeitpunkt habe ich schon mindestens also 25, 30 Jahre Fernsehen gemacht.
Ja, ja.
Und ich war da völlig neu und völlig unbekannt.
Ja, es ist aber auch heute noch so, wenn man so das Internet durch Skoyd und Uwe Jensen eingibt, dann kommt immer als Überschrift der DDR-Schlagersänger. Ja. Stört dich das?
Ja, ich stoße mich immer noch dran an dem Ehemaligen, ein Ehemaliger, weil ich ja immer noch aktiv auf der Bühne bin und noch Kilometer schruppe und viele und auch dran geblieben bin. Ich denke immer, dass ich mit meinen Produktionen, mittlerweile sind es 7 oder 8 Alben und jede Menge Single und Videos, jede Menge produziert, dass ich immer noch zeitgemäß bin und nicht nur immer auf der ehemalige DDR-Sänger reduziert werde. Das finde ich nicht so gut.
Ich denke nochmal zurück an den beschwingten Kessel-Auftritt mit Petra Kuschelück.
Und jetzt komme ich, glaube ich, zu einem Geheimnis. Warum?
Ja, na, endlich erzählt er Geheimnis.
Warum auch der Kesselbuntes so dermaßen erfolgreich war. Erstens, glaube ich, das erste Beispiel war, die Moderatoren wechselten. Immer waren irgendwelche populären Leute, egal aus dem Musikbereich oder Schauspielbereich oder teilweise Politiker oder so angesiedelt. Und das macht es erstens interessant, die Gastgeber. Und zweitens, die Leute, die dort auftraten, waren vorher ausgewählt. Und zwar, das ist jetzt, das meinte ich mit Geheimnis, Evelyn Matt, die große Macherin der 120 Kessel, die damals stattgefunden haben, hat sich die Interpreten oder die Künstler vorher angesehen in der freien Wildbahn draußen in der Natur. Ich erinnere mich, als sie mich mal gescheckt hat, da war ich auch irgendwie auf Tour und so, und da hatten wir alle Schiss und so, einschließlich der Band. Oh Gott, Evelyn Matt kommt, oh, für eventuell, um uns mal so kennenzulernen. Sie hat, das war keine Nullnummer, und die Leute, die es in den Kessel geschafft haben, die waren wirklich alle gut und ich sag, Weltspitze, aber sie hatten eine gewisse Qualität oder ein Niveau erreicht. Und das war auch, glaube ich, die Grundlage für die große Popularität des Kessel. Und natürlich die internationalen Leute, sowieso. Aber sie hat sich wirklich, sie hat da keine Nullnummer oder Verdacht jemand eingekauft. Sie wusste, wer da in den Kessel kommt. Und auch dann, muss ich mal sagen, klug den Kessel aufbereitet. Also die internationalen Stars waren natürlich Finale hinten. Und ich weiß noch, weil ich ein paar Mal ja drin war im Kessel, zwei eigene, also als Gastgeber damit fungieren durfte. Wer vorne die ersten 15 Minuten dran war, also 20 Minuten oder, nee, Quatsch, 2 Minuten nach 20 Uhr oder 10 Minuten, das war eine Durchgangsposition, weil da lief nämlich parallel die Tagesschau. Und wer in der ersten Viertelstunde nach 20 Uhr fand nicht statt, so, der war eigentlich ja nicht in der Sendung drin.
Das wusste
der. Aber ab dann, so, dann ist die Mitte natürlich vom strategischen Aufbau so einer Show, da wurden dann Leute, die Show transportierten, und dann gab's so ein Vorfinale und Finale, ja.
Das ist ja interessant, dass dann auch schon so geplant wurde,
ja, ja.
Weil
ja,
im Westfernsehen die erste, Tagesschau ist.
Ja, eine Stunde war.
Natürlich. Wird nie einer zugeben, aber ist doch so gewesen. Ist doch
ja.
Klar. Der Kesselbuntes war ja, und Fernsehen war, deswegen war das Fernsehen ja beim ZK der Partei angesiedelt.
Ja.
Das war ja nicht Unterhaltung,
ja.
Sondern das war ja politisches Fernsehen letztendlich mit den Mitteln der Unterhaltung. Jetzt rede ich schon wie die damals, aber so ist es doch.
Ja, so sagst
und das wurde natürlich so gesetzt, ganz klar.
Ja, ja.
Und es gab ja immer zwei Weststars. Den am Ende und den in der Mitte.
Ja.
Also um das Ding, du musst dir wie so die Golden Gate Bridge vorstellen.
Ja, ja.
Geht so
ja.
Einmal hoch, dann kommt der Hänger, dann kommt hinten der Nächste. Und so läuft's. So, das ist Show-Dramaturgie. Ja. Im Kontext der Tagesschau.
Und die Leute, die kamen, auch die DDR-Leute, die in dem Kessel waren, die waren so gut vorbereitet. Ich will bloß mal die Situation mit Petra schildern. Also wir haben ja jede Menge gemacht, nicht nur gesungen und moderiert, sondern wir haben ein Vierteljahr lang Karate geübt, richtig mit scharfen Waffen, mit Schwertern, mit Ziegel durchschneiden, durchhauen und alles Mögliche. Wir haben Rock'n'Roll getanzt und geschauspielert. Und also alles Mögliche, Duett gesungen und so. Es war eine super, super vorbereitet, professionell. Das war auch ein Geheimnis, glaube ich, der Qualität der Leute, selbst der, auch der Gastgeber, selbst wenn sie nicht aus der Branche stammten, waren die so gut, und wenn es ein halbes Jahr war, haben die geübt für die Ideen, die Evelyn da matt reingetragen hat. Ja, so war das mit dem Kessel. Und heute oder nach der Wende, es mag damals vielleicht auch manchmal ein bisschen, ja, statisch gewesen sein. Also ich kann mich erinnern, da waren alle Positionen, die wir innerhalb der Show hatten, wurden eingezeichnet auf der Bühne, damit die auch wirklich die Kamera 3 in der Minute hast du da zu stehen, und dann geht ihr beide ja rüber. Da. Und die erste Sendung nach der Wende war irgendwie auch eine Musiksendung. Und ich sah da, naja, du kommst von links und dann... Naja, dann machst du da erste Strophe und wir werden dich schon finden mit der Kamera.
Ja, ja, ja. Ja. Das ist ein anderer Stil gewesen dann plötzlich.
Ganz anders.
Ja, ganz anders. Also Steffi, und für unsere Hörer vielleicht, die müssen sich vorstellen, du bist Gastgeber einer solchen großen Sendung. Mhm. Erstmal hast du immer ein oder zwei Redakteure an deiner Seite, immer. Den ganzen Abend, also was heißt den ganzen Abend? In dem Moment, wo du das Haus betrittst, sind die da und sagen dir, wo du hin musst. Du musst jetzt in die Maske. Und wenn du sitzt und sagst, du musst jetzt dahin, dann musst du da, dann musst du das. Jetzt gehen wir da rüber, wir müssen von links, du musst von links kommen, du musst von oben ein. Dann immer da.
Ja.
Und aber, weil du draußen warst, musstest du jeden Kameraschnitt, den musstest du wissen.
Ja.
Ja. Du sagst, guten Abend, meine Damen und Herren, nach links. Und dann guckst du nach rechts und sagst, herzlich willkommen in der Stadthalle Cottbus, nach rechts.
In dann die 3.
In die Mitte, und dann in die 1. Und das musstest du
ja merken. Ah.
Ja.
Ist heute nicht mehr so.
Ist das, was Uwe meint, was du gerade, musstest du völlig drauf haben.
Ja.
Ja, also es war nicht so einfach, wie man denkt.
So, das ist jetzt die Stelle, wo ich gerne vom professionellen Berufsleben auf das Privatleben überleiten würde, weil die ganze Zeit hier mit am Tisch sitzt deine reizende Verlobte Marietta. Hallo.
Hallo. Ja, du möchtest jetzt sicherlich ein bisschen über uns erfahren. Ich weiß nicht, ob der Uwe erst was sagen möchte.
Der hat ja schon die ganze Zeit gequatscht.
Ja, gerne.
Mal beginnen. Also wir lernten uns kennen vor etwa 45 Jahren. Da war mein Papa auf Tour mit Uwe. Uwe war damals noch Solist. Und zwar im damaligen Bezirk Rostock. Ich studierte noch am Institut für Lehrerbildung und war damals mit meinem Sohn schwanger. Also wir waren beide liiert, glücklich liiert. Ja. Uwe war verheiratet. Ich war auch frisch verheiratet. Hatte zwei Kinder, Uwe. Ich war erwartungsgemäß mit einem Sohn unterwegs in meinem Bauch. Und bin aber immer im Tourbus mitgefahren, all dieweil ich gerne das Künstlerleben genossen habe. Meine Eltern waren auch Artisten und ich bin so groß geworden. Wir sind in den Ferien immer meinem Papa hinterhergefahren. Mein Papa war ein sehr bekannter Jongleur, Lothar Löhr, hat auch einen Original-Saturn-Trick erfunden oder erdacht. Und der durfte auch nie kopiert werden. Das war eben seine eigene Idee und war eben in der Szene auch sehr bekannt. Und da sind wir uns das erste Mal begegnet und haben im Tourbus dann auch öfter mal zusammengesessen, haben erzählt über unseren Werdegang und so und fanden uns eigentlich ganz sympathisch, mehr aber nicht. Und dann hatte der Uwe immer gesagt, gut, wenn ein Kind geboren wird oder wurde und ich mal Tournee an der Ostsee mache, komme ich euch auf jeden Fall besuchen. Und so war es dann auch. Ein Jahr später stand er bei uns vor der Tür und hat dann mein Prachtexemplar oder das von meiner Ehe begutachtet und hat gesagt, ja, habt ihr beide ganz gut hinbekommen. Und dann haben wir uns auch so in der Zeit ein bisschen aus den Augen wieder verloren. So war das eigentlich. Bis dann nach meiner Silberhochzeit gastierte Uwe in Lodin auf der Insel Usedom zu einem Erntefest. Und da wir uns ja von früher kannten, bin ich da mit meiner Mama hingefahren und habe gesagt, ach komm, wir gucken uns mal das Programm von Uwe an. Von da an haben wir so ein bisschen Telefonnummern ausgetauscht und haben uns mal lapidar mal hier und mal da getroffen, mal zum Kaffee oder so, aber immer in Begleitung entweder meiner Mutter oder meines Vaters. Und bis dann 2018 meine Scheidung erfolgte und ich mich von meinem Ehemann getrennt habe oder wir uns beide getrennt haben. Und von da an bin ich wieder so ein bisschen mehr losgetourt und habe so Uwe mal hier und mal da besucht. Und dann haben wir so wieder ein bisschen Kontakt aufgebaut, aber nichts weiter. Und jetzt kann Uwe weiter erzählen.
Ich komme jetzt zu den wahren intimen Dingen, oder was?
Ja.
Nein, das hat sich so aufgebaut, oder? Ja. Ich hatte eine in dieser Zeit, 18 bis eigentlich bis vor kurzem, eine ganz schwierige, auch private Situation durch. Meine Frau Heidi ist damals sehr erkrankt an Demenz und war ein Pflegefall, der sehr sich verstärkte und eskalierte zum Schluss. Also wir haben schon dreimal pro Tag waren also Pflegekräfte dann da, um sie zu betreuen. Und für mich war die Situation, ich stand ja immer noch auf der Bühne, ja, und hatte hier zu Hause die Situation, dass Heidi konnte also kaum noch allein gelassen werden, weil man nicht wusste, wenn sie stürzt oder wenn sie Hilfe braucht und so. Und die allein auch die Lebenssituation, ich gehe nun auf die Bühne und begrüße immer das Publikum, auch das Leben ist lebenswert und so. Und immer versucht, den Strahlemann zu machen und hatte aber hier zu Hause wirklich eine ganz komplizierte Situation. Und in der Zeit hat Marietta mir wirklich riesig beigestanden und geholfen, indem sie mich aufgebaut hatte, um nicht also selber in frustriert zu sein oder lebensmüde zu werden oder sowas, sondern immer und Gott sei Dank haben sich die beiden Frauen in diese Situation kennengelernt und sind Freunde geworden, so dass wir bis zur letzten Minute, kann man sagen, zusammengehalten haben, weil ich habe in der Lebenssituation hier zu Hause auch gemerkt, dass meine Frau immer ein ganz großes, für sie ein inneres ganz großes Problem war, indem sie immer sagte, aber Uwe, stimmt's, ich muss doch hier nicht raus, ich muss doch hier nicht weg oder woanders hin und du gehst doch auch nicht weg und so. Und dieses zusammen zu bleiben bis zur letzten Minute, das war für sie ganz, ganz wichtig. Und da hat Marietta mir sehr, sehr geholfen. Nicht nur das. Und da haben wir auch uns dann intensiver kennengelernt und bin ich heute sehr dankbar.
Als ich dich angerufen habe, hast du am Telefon gesagt, du wurdest verlobt. Wie ist das denn zustande gekommen?
Hey, sie ist ja der lebende Vulkan von der Insel Usedom. Also sie hat das wieder für mich alles zurückgebracht, was ja ein bisschen verschüttet war in den letzten Jahren. An Temperament, an Lebensfreude, an und.
Ja, eigentlich ist es ja auch so. Also ich hatte hier eine kleine Einraumwohnung neben meinem Haus an der Ostsee, weil ich schon immer ein Berlin-Fan war oder überhaupt ein Stadt-Fan. Und mir ist die Insel Usedom, ich liebe sie sehr, aber sie ist mir im Winter einfach zu ruhig. Ich brauche immer ein bisschen pulsierendes Leben, brauche Menschen um mich rum. Ich war das von zu Hause so gewöhnt. Und ich habe auch auf der Insel jetzt niemanden mehr, jetzt privat. Und von da mein Sohn eben nach Bonn gezogen ist. Und von da an habe ich gesagt, also ich würde mich hier in Berlin sehr wohl fühlen. Und wie gesagt, wir hatten aber dann auch das Okay der Kinder, dass wir eben gemeinsam praktisch unser Leben des Weiteren bestreiten. Das war uns auch sehr wichtig, ne? Und und irgendwie, weiß nicht warum, Uwe kam vom Arzt oder wir waren beide, ich war ja mit wegen seiner Schulter und mit einmal sagte er, ach, lass uns doch mal ein bisschen bummeln gehen im Forum Köpenick und dann blieben wir immer vor den Juweliergeschäften stehen. Naja.
Okay.
Und dann haben wir beide eigentlich Nägel mit Köpfen gemacht. Und hat Uwe gesagt, naja, heiraten oder so? Nee, also ich sag, nee, ich bin erst mal geheilt vom Heiraten und so. Naja, aber ein äußeres Zeichen wäre noch nicht schlecht. Und dann haben wir uns für Ringe entschieden und haben gesagt, naja, wann machen wir es denn? Wir machen es beide ganz alleine. Und dann hatte ich gesagt, naja, Valentinstag ist immer so eine Sache, weil ja mittlerweile auch schon jeder gemerkt hat, dass wir zusammenleben. Ich bin ja dann noch öfter mal mitgefahren zu den Veranstaltungen und habe mich da auch um bestimmte diverse Dinge gekümmert. Und da habe ich gesagt, naja, dann können wir auch ein äußeres Zeichen setzen, auch für seine Fans und so weiter und so fort. Und jedenfalls, der 14., nee, Valentinstag möchte ich nicht, dann machen alle so, das ist mir zu kitschig. Und meine Eltern, die wirklich mein Vorbild waren, die waren ja auch über 60 Jahre verheiratet und ich hatte ganz, ganz tolle Eltern, hatte eine tolle Kindheit, ein tolles Leben an der Seite meiner Eltern. Und da habe ich gesagt, Mensch, meine Eltern haben am 8. Februar Hochzeitstag. Und am 7. Februar haben wir die Ringe gekauft. Und da sage ich, das wäre doch eigentlich so ein tolles Datum, so, und dann hat Uwe aber nichts weiter dazu gesagt und am 8. Februar am Mittag sagte er, du zieh dich heute Abend mal ein bisschen schicker an und so, wir gehen heute irgendwo schön essen. Ich habe hier so einen netten Italiener und vielleicht können wir da mal hingehen. Und da er aber natürlich ein bisschen vorbereitet sein wollte, ist er natürlich zu seiner Tochter im Blumenladen gegangen und hat einen Strauß bestellt. Und seine Tochter, die ist ja mehr blickig, die sagt halt, hier passiert irgendwas. Und als wir dann in die Gaststätte zu dem Italiener abends kamen, da saß natürlich seine Tochter mit seinem Schwiegersohn schon und die haben dann zu uns gesagt, na, wir wollen doch dabei sein, wenn hier was Familiäres passiert. Und so waren wir dann doch nicht allein und haben uns dann, ja, da in der Öffentlichkeit, aber ganz privat verlobt.
Jetzt hast du dich geoutet. Der Juwelier war schuld. Ich dachte, da war Liebe im Spiel. Also, naja, gut.
Ich habe noch was ganz anderes rausgehört.
Ja?
Ja, nur klar, als verheirateter Mann mit einer Frau an der Seite und Schaufensterbummel,
ja.
Der Satz, Anführungsstriche, lass uns ein Zeichen setzen.
Ja.
Vom Juweliergeschäft.
Boah! Eigentlich hellhörig werden
ganz
müssen.
Großer Zaunfall, ja. Wann ist jetzt dann die Hochzeit?
Nee, also was heißt nee? Also ich sage erstmal, ist nicht im Plan, oder?
Nein, genau. Ich bin auch der Meinung, also nein, du hast schon recht. Ich habe ja immer gesagt, noch ein zweites Mal werde ich wohl nicht heiraten, aber man sollte niemals nie sagen.
Mhm.
Ich habe auch nicht gedacht, dass ich mich mal scheiden lasse, aber es ist dann so gekommen. Und im Nachhinein muss ich sagen, sind wir beide jetzt sehr, sehr glücklich. Ich habe nicht gedacht, dass ich nochmal so einen tollen Mann erwischen werde im
oh.
Alter. Und nee, also Uwe ist sehr, sehr ausgeglichen, hat immer gute Laune. Ich bin da ein bisschen impulsiver. Ich kann mal richtig lospoltern. Uwe akzeptiert das alles. Der zieht sich dann ein bisschen zurück. Er ist ja Krebs, wie gesagt, man merkt. Und nee, also ansonsten sind wir beide sehr glücklich und ich hoffe, dass wir das auch noch ganz lange miteinander haben werden, das Glück auf unserer Seite. Und es ist natürlich auch so, wir haben ziemlich gleiche Interessen. Ich unterstütze ihn bei seinen Auftritten. Ich freue mich, wenn er ein bisschen rausgeputzt ist und vernünftig rumläuft, wenn die Haare gut sitzen. Ich darf auch mitsprechen, habe Mitspracherecht bei bestimmten Titeln. Ab und zu bin ich auch mal mit auf der Bühne.
Ja, ja,
aber eher seltener. Er sagt immer, ja, okay, Tänzerin kannst du nicht mehr werden, aber vielleicht Bauchtänzerin. Das Kompliment macht er mir dann auch immer. Ne? Da bist du noch entwicklungsfähig, aber über solche Dinge kann ich einfach nur lachen. Ne? Und wie gesagt, und wir haben beide schon gestandenes Eheleben hinter uns.
Ja.
Da spielt auch die Eifersucht in dem Sinne nicht mehr so die Rolle. Ich denke, vor 20 Jahren, da wäre ich vielleicht noch ausgeflippt, wenn da die Mädels so gekommen wären und so. Jetzt kommen ja nur noch die älteren Damen zu ihnen. Und das kann ich dann akzeptieren. Da habe ich kein Problem mit.
Ist alles gesagt zu diesem Thema?
Ich dachte, du kommst jetzt noch mit einer Liebeserklärung. Nee. So schön vorgelegt.
Die hat ja schon in der Ostsee-Zeitung angekündigt oder angedroht, die Hochzeitsreise geht eventuell nach Kuba. Hast du das gesagt, ja, oder?
Das hat mehr oder weniger derjenige gesagt oder der uns befragt hat.
Ja.
Du weißt ja, dein großer Traum ist Kuba, aber
ja.
Das Einzige, was mich daran stört, ist eigentlich wirklich dieser lange Flugzeitraum, um dorthin zu kommen.
Ach so,
aber ich weiß, dass es ein ganz, ganz toller Wunsch ist. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal mit den kleineren 4-5 Tage AIDA-Reisen weiter und das andere ist vielleicht noch entwicklungsfähig.
Gut. Also bei Kuba ist insofern nicht wegen irgendwelcher Tänzerinnen und so, die inzwischen auch ein bisschen älter geworden sind. Ich habe in den 80er Jahren mehrere große Touren in Kuba mit Band und anderen Kollegen und so. Manchmal 4 Wochen, 8 Wochen sind wir durchs Land gezogen und so positive Erinnerungen an diese Shows da in Kuba, an die Menschen und an die Situation und
sagen alle, die in Kuba waren, auch so Künstlerkollegen so, die in Kuba waren und rumgereist sind. Also nicht nur in dem Hotel irgendwie eingesperrt, sondern tatsächlich das Land. Das Erste, was alle sagen, die Menschen sind so offen, so freundlich, so herzlich.
Ja.
Und das hört man immer.
Ja.
Klar scheint auch die Sonne und Palmen, aber Gott ja.
Nebenbei.
Ja. Man geht ja, Kuba geht ja auch ohne heiraten übrigens, habe ich gehört.
Geht ja.
Gibt da Möglichkeiten, ja.
Wir wünschen euch auf jeden Fall, dass ihr viele schöne Reisen und viele gesunde Jahre noch habt und bedanken uns ganz herzlich, dass wir hier am Kaffeetisch Platz nehmen durften.
Ja,
natürlich.
Und weiterhin viele schöne Ideen, viele schöne Veranstaltungen. Das ist so auch neben der Liebe und dem Zuhause, was natürlich auch funktionieren muss, ist ja so ein Auftritt und sind die Begegnungen mit dem Publikum, das ist ja so die Kraft, die man saugt.
Und ich werde auch, denke ich, nicht nur über die Liebe singen, sondern auch zeitgemäße Themen anpacken und so freue ich mich drauf.
Ja. In dem Sinne viel Erfolg.
Danke.
Und viel Gesundheit und viel Glück.